Heute will der Kinderchor uns begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie sich aufgemacht haben zu diesem Gottesdienst. Die Kinder haben nur drüben schon ihre Vorbereitung für die Kinderkirchweihnachtsfeier am nächsten Sonntag. Das ist ja dieses Jahr alles etwas früher. Und so wollen wir jetzt zuerst den Kinderchor hören. Und ich will Ihnen das Wort zurufen, bevor wir das andere Lied vom Kinderchor hören. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir singen jetzt miteinander das Lied 14, das Jochen Klepper gedichtet hat in der dunkelsten Zeit seines Lebens, als er versucht hat, für das Leben seiner Frau und seiner Tochter zu kämpfen, dadurch damals bei Adolf Eichmann, und eine Ausreise zu bekommen. Die Nacht ist vorgedrungen.
Thank you.
Wir wollen beten. Du, unser lieber Herr Jesus Christus, du schenkst uns diese schöne Adventszeit, die Zeit des Wartens und der Vorbereitung und der Freude und der Liebe. Aber viele unter uns sind auch beschwert und traurig. Und sie empfinden die Dunkelheit, die auf ihnen lastet. Und du allein kannst jetzt reden, Worte des Lebens, Worte der Zuversicht. Du kannst Lasten abnehmen, die uns bedrücken. Und du kannst uns fröhlich machen. Wir wollen unsere Sorgen jetzt auf dich legen und dich bitten, dass du bei uns einkehrst. Da musst du uns auch reinigen, lieber Herr. Es gibt so vieles aus den vergangenen Tagen, was uns auch belastet, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir Unrecht getan haben, auch so viel, wo wir Unnützes geredet haben. Vergib uns unsere Schuld. Und nimm das weg, damit der Weg bereitet wird und du jetzt bei uns Einzug halten kannst. Wir wollen dir in der Stille alles bringen, was uns bewegt. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Amen. Ich lese nun aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 den Lobgesang der Maria, das Magnificat, und das ist ja so modellhaft auch für den Lobgesang der Gemeinde, die von dem redet, was der Herr Großes getan hat. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich an Gott, meinem Heiland. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Wir singen das Adventslied jetzt mit Ernst, o Menschenkinder, das Lied 9.
Thank you.
Wir haben für diese Adventszeit uns die Sendschreiben der Offenbarung genommen, also vier ausgewählt. Und da ist heute Offenbarung 3, Vers 7 bis 13 dran, an die Gemeinde von Philadelphia, die lag in Kleinasien. Wenn ich sage, die lag, ist ausgelöscht worden von der Macht des Islam in seinem ersten Sturm. Eine Gemeinde, die der Herr nicht bewahrt hat. Das ist auch bedrückend, weil hier der Herr die Bewahrung zusagt, wenn man bei seinem Wort bleibt. Offenbar hat die Gemeinde die Basis verloren, wo sie allein im Lauf der ungestümen Weltzeit behalten und bewahrt werden kann. Dem Vorsteher der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich, der Herr, dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man freut sich jetzt ja immer in der Adventszeit so drunten am Weihnachtsmarkt. Aber ich finde, das Schönste am ganzen Weihnachtsmarkt ist doch der Stand der Eidlinger Schwestern. Wir hatten letzte Woche einen Besuch eines amerikanischen Doktors, der in der Zentralafrikanischen Republik arbeitet. Und die waren da unten über den Weihnachtsmarkt geschlendert. Und dann hat man ganz begeistert erzählt und gesagt, wissen Sie, was wir gesehen haben? Ist ja toll, da ist ja mittendrin ein Stand und da verkaufen die da christliche Bücher. Das hat ihn begeistert, ihn, den Missionar, dass da welche das nutzen. Das ist ein Bild für uns alle. So wie die da mitten in dem Weihnachtsmarkt stehen, so sollten sie ein Licht sein in der Welt, wo sie leben. Ist ja auch ein Jahrmarkt, die Welt, in der wir sind. Da wird Glühwein und Lebkuchen und Christbaumschmuck und Souvenirs verkauft, der Markt der Eitelkeiten. Aber wir sollen dort mittendrin Licht sein. Wir sollen anderen Menschen davon etwas erzählen, von der großen Freude. Euch ist der Heiland geboren. Und ich hoffe, dass Sie das in diesen Advents- und Weihnachtstagen recht tun. Dass Sie in diesen Tagen dort den Menschen, mit denen Sie zusammenkommen, irgendwo das auch so charmant, so unaufdringlich, mit Liebe und Freundlichkeit und mit Geduld einfach bezeugen. Ich habe es Ihnen sicher schon einmal erzählt in den letzten Sonntagen. Das ist mir gerade ganz wichtig. Die meisten Menschen, die aus der Gottesferne zum Glauben an Jesus Christus kommen, die allermeisten, das ist sicher über 80%, sind dazu geführt worden von Menschen, mit denen sie im täglichen Leben zusammenleben. Und die das auf eine ganz freundliche und gütige Weise, auch ohne viele Worte, sondern eben durch das kleine alltägliche Bekennen, das Zusammenleben in der Familie und im Kollegenkreis oder so, wie man sich in der Nachbarschaft kennt, vorgelebt haben. Und die großen Aktionen, die oft auch so viel Geld kosten, sind oft gar nicht so effektiv. Wir wollen sie auch tun, aber das Entscheidende ist dieses persönliche Leuchten und Weitergeben in der Umgebung, wo wir leben und sind. Und da wollen wir ein Licht sein und das weitergeben. Und für diesen Dienst nun, den wir gerade in diesen Adventstagen auch ganz besonders wahrnehmen wollen, das ist die Freude durchdringt bis zu den Kranken und zu den Schwermütigen und zu den Einsamen und zu den Vergessenen, da gibt uns dieses Wort des erhöhten Herrn Jesus Christus aus der Herrlichkeit, der zur Gemeinde spricht, eine ganz große Hilfe. Und jetzt habe ich viermal was unterstrichen. Man könnte noch viel mehr reden über den Heiligen und über den Wahrhaftigen. Das Erste, was ich unterstreichen will, ist, Jesus hat den Schlüssel. Jesus hat den Schlüssel. Wissen Sie, was das heißt? Er hat den Schlüssel. Im Mittelalter trugen die Frauen, die ehrbaren Frauen, im Bürgertum oder in den Höfen den Schlüssel ganz sichtbar an ihrem Gürtel. Und das war das Zeichen ihrer Würde, ihrer Größe. Wir sind übers Gesinde gesetzt. Wir haben den Schlüssel für die Truhen, wo das Weißzeug drin ist, und für die Speisekammer. Es war ein Zeichen ihrer Macht. Wir haben den Schlüssel. Wurde mit der Verheiratung ihnen der Schlüssel übergeben. Jetzt hat sie Macht über das Haus. Wie unsere Kinder sich verheiratet haben, haben wir zu ihnen gesagt, jetzt behaltet bloß einen Wohnungsschlüssel. Warum? Dürft doch jederzeit kommen, bei Tag und bei Nacht, doch egal. Unser Haus ist euer Haus, das ist ein Schritt des Vertrauens. Ihr habt Zugang. Und wenn hier gesagt wird, Jesus hat den Schlüssel, ja von wem denn? Von Gott, dem Vater, anvertraut bekommen. Jesus hat alle Gewalt, alle Macht. Das müssen wir uns jetzt wieder ganz neu überlegen, was das bedeutet. Jesus hat den Schlüssel. Er ist die Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Vielleicht bedrückt Sie heute Morgen eine große Not Ihres Lebens. Sie wissen nicht mehr aus und ein. Wissen Sie, dass Jesus einen Schlüssel hat? Nichts ist ihm unmöglich. Und selbst wenn es ganz schwierige Menschen sind, Jesus hat den Schlüssel. Jesus kommt dahin, es ist ihm nichts unmöglich. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Er hat den Schlüssel, hat ungeheure Macht. Und das geht dann noch so weit, dass es ja da heißt in der Offenbarung, er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus kann Menschen herausholen aus der Verdammnis. Ist das nicht schön? Er kann mir heute felsenfest das Himmelreich zusprechen. Er macht mich gewiss, dass ich sein Eigentum bin. Und er kann mich aus dem Tode lösen. Der Tod hat auch nichts mehr zu sagen, wo Jesus mich herausholt aus der Dunkelheit des Todes und zum Leben holt. Und Jesus hat die Schlüsselgewalt erworben mit seinem Tod am Kreuz. Und hat das festgemacht, dass er über uns jetzt absolut das Sagen hat. Jetzt an jedem Tag, wo Sie auch oft schon am Morgen des Tages voller Bedrückung sind und voller Angst, wie alles gehen mag, jetzt machen Sie doch zuerst einmal ein paar stille 15 Minuten mit dem Herrn, der den Schlüssel hat. Über die schwierigen Besprechungen des Tages, über die Probleme, die Sie mit anderen Leuten haben. Er hat den Schlüssel. Und Jesus hat Gewalt und ist stark und groß und hat die Macht. Und das ist doch wichtig, dass wir das wissen, auch als Gemeinde. Es gibt keine Macht der Welt, die Jesus entgegentreten kann. Überhaupt keine Macht. Wir erleben immer wieder, wie irdische Mächte natürlich sehr stark sein können. Das können die Großmächte der Welt sein. Selbst die unheimlich dunkle Macht des Teufels. Da hat doch Jesus den Schlüssel und kann sie überwinden, kann sie wegnehmen. Welch eine Freude. Er, Jesus, hat den Schlüssel. Und jetzt das Zweite. Er schließt uns die Türe auf. Da geht es gerade weiter. Siehe, ich habe vor dir eine Türe aufgetan. Auf welche Situation bezog sich das damals in der Gemeinde von Philadelphia? Damals war Christenverfolgung schon im Anbrechen. Ich bin ja so froh, dass wir in einem Land der Freiheit leben. Wir sollten jeden Morgen dafür danken. Was ist das, wenn man um Jesu Willen gefoltert oder bedrängt wird? Ist das nicht schön in unserem Land der Freiheit? Damals, welche Gräuel spielten sich da ab, als das römische Imperium diese kleinen Christengemeinden ausblasen wollte? Und schlimm war ja noch nicht nur der Feind von außen, in der Gemeinde, ich habe es Ihnen letztes Mal gesagt, war das so schlimm, dass die Irrlehre, die falsche Lehre alles verwirrt. Warum das sein darf, das verstehen wir ja nicht. Warum das schon unter den ersten Christen so war, ist ja heute nicht anders. Falsche Lehre, die alle Köpfe verwirrt. Das war damals diese Gnosis, eine anthroposophisch-esoterische Lehre, die alles in der Bibel umdeutete und umfunktionierte. Und da standen die Apostel in einem schweren Kampf der Auseinandersetzung. Und wie schwach ist da eine Gemeinde? Was kann man denn tun? Man kann ja gar nichts tun. Man redet sich den Mund fusselig und das sind ja oft Zeitgeister, die die Köpfe der Menschen beherrschen und sie spüren. Es ist wie eine Bewegung, die durch die Menschen hinweggeht und alle erfasst und man ist direkt ohnmächtig. Und da will man schließlich müde werden und schweigen und sagen, du kannst gar nichts tun, lass das eben. Man erträgt das schließlich und sagt, so ist es eben, jetzt leben wir in so schwierigen Zeiten. Mich bedrückt das, welche gotteslästerlichen Reden heute im Raum der evangelischen Christenheit ohne zu erröten im Mund geführt werden. Gotteslästerliche Dinge. Und das war doch damals genauso. Und dann sagt der Herr, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Mach doch du deinen Mund ganz ruhig auf. Dein Wort wird nicht verhallen. Es wird Frucht tragen. Es wird wirksam sein. Ich beobachte, dass wir, oder ich, in einer freiheitlichen Welt der Menschenrechte, in der wir leben, oft feige bin. Ich geniere mich, Jesus zu bekennen in einer gottlosen Umgebung. Wie schwer fällt mir's auch auf der Königsstraße irgendwo, auch in einem missionarischen Einsatz mitzumachen. Wir sind alle so feige. Und da vergessen wir das. Wenn Jesus sagt, geh doch an die Türen der Menschen, geh doch. Ich habe die Türe aufgeschlossen, ich, der den Schlüssel hat, und du hast eine unschlagbare Kraft. Nicht in den Untergrund abtauchen, nicht feige zurückweichen und nicht erschrecken auch vor allem Widerspruch und vor allem Widerstand. Ich will mal was sagen. Und wenn sie ganz allein stehen, wenn Sie auf den Herrn Jesus blicken, können Sie ganz viel machen. Probieren Sie es doch, fangen Sie einen Hauskreis an, laden Sie Menschen ein, machen Sie eine Kindergruppe. Da sagen Sie, das kann ich nicht, warum sagen Sie denn das? Wenn der Herr sagt, ich mache die Tür auf, ich habe dir eine offene Tür gegeben. Eine Tür, durch die niemand mehr zuschließen kann, eine Türe zu den Menschen, also ich möchte Sie ganz dringend bloß anhalten. Erwarten Sie Großes von Gott, ganz Großes, jetzt in diesen schlimmen Tagen, dass Gott noch einmal uns auch in einer Kirche und in einer Christenheit, die so erstarrt und träge geworden ist, neues Leben schenkt. Wir wollen auf den Herrn blicken, weil Jesus lebt und den Schlüssel hat. Darf ich mal mit der Geschichte erzählen? Vielleicht können wir Sachen besser verstehen. Im letzten Jahrhundert lebt in Berlin ein anderer als der, wo ich erzählt habe, das letzte Mal im ersten Advent, aber auch in der Bethlehem-Kirche in Berlin. Das war der Johannes Gosner. Hochinteressantes Leben. Er war lange katholischer Priester, hat dort große Schwierigkeiten gehabt wegen der Evangeliumsverkündigung, war dann Pfarrer in St. Petersburg und kam dann schließlich im Alter nach Berlin, war dann evangelisch geworden und da hat ihm ein Gemeindeglied einen Brief geschrieben. Komisch, wie so Dinge alles gehen. Hat einen Brief geschrieben, der Gosner war sehr sozial aktiv, hat dieses nette Andachtsbuch, das Schatzkästlein geschrieben, hat auch Kinderbewahranstalten gegründet, Krankenpflegevereine, aus denen später ganze Krankenhäuser rausgewachsen sind. Aber da hat ihm ein Gemeindeglied einen Brief geschrieben, hat gesagt, Das ist doch nicht recht. Übrigens ein Gemeindeglied, das ein halbes Jahr später aus der Kirche weglief. Also man hätte gar nicht denken können, dass es eine wichtige Spur ist. Er hat gesagt, also lieber Pfarrer, Sie müssen noch was machen. Das sind 6 junge Leute, die wollen in den Missionsdienst. Aber die Missionsgesellschaft haben alle abgewiesen, weil sie gesagt haben, die haben so schlechte Schulzeugnisse. Und das kann doch nicht wahr sein. Schulzeugnisse hin, Schulzeugnisse her, sie können auch ein bisschen vielleicht nicht so begabt sein im Kopf, aber für die Mission des Herrn kann man sie doch hoffentlich gebrauchen. Und wenn sie bloß Handwerker sind. Großner hat gesagt, okay, dann gebe ich denen ein bisschen Bibelunterricht. Hat gesagt, Geld habe ich keins, die müssen ihr Geld selber verdienen und hat sie nach Indien geschickt. So rein, einfach unvorbereitet. Und da war auch nichts. Aber die trafen in Kalkutta zufällig einen durchreisenden Basler Missionar, Dr. Häberlin. Und dann entdecken sie in den Straßen von Kalkutta die Leute, die in den Kloaken da unten halbnackt da die Abwasserröhren putzen. Was ist das? Und mit denen sprechen sie dunkelhäutige Menschen und die erzählen ihnen, ja, wir sind die Outcasts, die Ausgestoßenen, die Hindus. Der Hinduismus ist eine ganz rassistische Religion. Hat uns ausgestoßen als kastenlose Bergstämme, Ureinwohner und hat uns in die Berge zurückgetrieben und werden ausgepowert und geplündert. Wir sagten, diese schlichten Boten aus Berlin, sie werden mal Missionare, es waren Gosner-Missionen. Hat im letzten Jahrhundert eine der schönsten Missionsgemeinden Indiens gegeben, unter dem Stamm der Kohls. 15.000 waren es gleich am Anfang, die sich taufen ließen. Und das ganze Volk hat eine Erneuerung erlebt, eine totale Veränderung durchs Evangelium, eine offene Tür. Da hatte niemand dran gedacht, dass das so gehen kann. Die einen, die haben gesagt, wir können euch nicht brauchen, und das war eine offene Tür. Jetzt möchte ich sensibel werden, wo will der Herr mit mir durch eine offene Tür, wenn ich da dran vorbeitappen würde. Wir mühen uns vielleicht oft auch mit vielen Werken und sehen gar nicht, wo Gott uns eine Tür öffnet, durch die wir hindurchgehen können. Dass wir morgen und übermorgen den wichtigen Besuch sehen und was jetzt Gespräch vorrangig jetzt dran ist. Meine Kraft ist doch so klein, Herr, schließe mir doch die Tür auf. Das Dritte, was ich unterstreichen will, wir werden bewahrt. Ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Also jetzt sage ich es nochmal, wir leben in keinen Verfolgungszeiten. Darum will ich jetzt auch nicht über die Verfolgung reden. Hat das dann für uns noch eine Bedeutung mit der Bewahrung? Ja, weil in solchen Zeiten, wie wir sie heute haben, wo es uns wahnsinnig gut geht, wo man alles hat, sind die gefährlichsten Zeiten. Und in diesen Tagen fallen Menschen in so großer Zahl vom Glauben an Jesus Christus ab, wie in keiner Verfolgungszeit. Weil der Betrug des Reichtums und der Besitz der Güter uns blind macht für Gott. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wissen Sie, wie die Versuchungen Ihres Lebens sein können? Wenn Sie sagen, nun ja, der Sonntag, der wird auch schön vorüber, wissen Sie, was heute noch auf Sie zukommen mag? Wie können Sie überhaupt sprechen? Ich werde stehen. Wenn ich dran denke, da gab es Christen, die waren uns Vorbild, die waren wie Leute, auf die man bauen kann. Und dann sind sie gleichgültig oder was war's? In Sünde hineingeraten und ihr Leben wurde Spott. Haben Sie es nicht erlebt? Um uns her, wie viele von denen wir einst große Stücke gehalten haben, sie waren einmal mit Jesus und uns gehen sie andere Wege. Sie haben diese Welt liebgewonnen. Herr, bewahre uns in der Stunde der Versuchung. Ich denke, es ist eine Zeit, wo man manchmal den Atem anhält. Wie lange kann unsere evangelische Christenheit noch überhaupt bleiben? Wo ist denn das noch, wo die Gotteshäuser sich entleeren? An vielen Orten muss man sie verkaufen. Das ist das noch Sinnvollste, was man machen kann. Es ist kein Bedarf mehr. Auch die Leute interessieren doch alles nicht mehr. Der Stunde der Versuchungen, alles ist so geworden, unnütz und leer. Wie kann uns der Herr bewahren, dass wir festbleiben? Wie kann die Gemeinde, die Kirche, wie kann die bewahrt bleiben? Nur ein Mittel steht da. Jetzt gehen wir einfach dem Wort entlang. Du hast mein Wort bewahrt. Es war in der ersten Christenheit, in der Urchristenheit, genauso wie heute
dass alle am Wort Gottes rumgeschnipselt haben. Sie wollten es umdeuten und interpretieren und neu schreiben nach ihrem Kopf und den modernen Menschen anpassen. Und sie wollten eine Ideologie für ihre Zeit draus machen. Andere haben es zum Sprungbrett für ihre Gedanken. Du hast mein Wort bewahrt. Und der Herr sagt, eine Gemeinde, die beim Wort bleibt, ist ein Licht in der Nacht, kann nicht ausgelöscht werden von keiner Macht der Welt, von keiner noch so brutalen Verfolgung und von keinem noch so heftig daherblasenden Zeitgeist. Wenn wir beim Wort bleiben, nichts weiter als beim Wort. Darf ich was zur Erheiterung sagen zwischendurch? Ich habe gestern so eine schöne Post bekommen. Da in vielen Gemeinden nach neuen Formen der Verkündigung gesucht wird, darf ich meine Hilfestellung, meine fundierte Hilfestellung im Tanzbereich anbieten. Über die begrenzte aus der Esoterik gespeiste Form des meditativen und sakralen Tanzes hinauszukommen, bieten wir einen Kurs, theologisch und tänzerisch fundiert, für die Verkündigung des Evangeliums. Hier vorne. Ganz toll. In einer Stuttgarter Freikirche, mit der wir herzlich verbunden sind, 240 Mark, ob ich so nett wäre, das der Gemeinde empfehlend bekannt zu geben. Ich tue dies hiermit. Wir können den letzten Schwachsinn mitmachen, um die Gemeinde da zu haben, wo sie den Formen der Zeit entspricht. Können Sie genauso nach Toronto chatten. Wenn Sie nicht wissen, dass das Bewahren des Wortes das Kennzeichen ist, das der erhöhte Herr, der Heilige und Wahrhaftige nennt. Wie steht es mit Ihrem Umgang mit dem Wort? Und nicht bloß das Wort, das Sie zur Stille lesen, auch mit seinem Gebot, mit seinen heiligen Ordnungen, mit der Liebe zum Herrn. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Was ist das? Ganz schlicht zu sagen, in meinem Leben ist am Anfang und am Ende bloß Jesus allein, sonst nichts. Der mich erlöst hat, der mich durch den Tod durchdrückt, der mir meine Schuld vergibt. Da kann man es nicht auch mal irgendwie anders, man kann es nicht anders sagen. Es gibt sonst nichts zu sagen. Als vor der Welt zu bekennen, ohne Jesus nichts und mit ihm alles. Du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet, dann werden wir bewahrt. Ich kann Ihnen sagen, dann kann es sein, was will. Da können die Ideologen und die Moonsekte toben und da kann die Kirchensteuer ausbleiben. Das ist alles gar nicht schlimm. Da können, und wenn keine Prediger mehr, dann macht überhaupt nichts aus. Wenn Sie das Wort bewahren, wird ungeheuer viel Frucht kommen. Dann ist die Türe aufgeschlossen und Sie haben Zugang zu Menschen auch in unserer Zeit. Und dann dürfen wir auch für unsere verwirrte und schwierige Zeit Orientierung geben. Und jetzt noch das Letzte. Wir werden bedeutsam und wichtig. Das steht da. Also von der unschlagbaren Kraft müsste man jetzt eigentlich reden und dass unser Dienst plötzlich so wichtig ist. Die Gemeinde von Philadelphia war so klitzeklein, unbedeutend, dass sie nirgendwo sonst im Neuen Testament erwähnt wird. Nirgendwo in der Apostelgeschichte kommt sie vor, war doch nicht der Rede wert. Da haben die Leute drüber weggeschaut, das war keine Notiz in den Zeitungen und die anderen haben auch nicht davon gesprochen, ob die selbst im Apostelkreis viel davon redeten. Es war eben irgendwo eine Gemeinde, so wie man heute sagt, da gibt es ein paar Christen, die haben vielleicht einen Hauskreis, sehr rührend. Aber der erhöhte Herr sagt, die sind's. Und ich nehme sie und mache sie zum Pfeiler. Warum ein Pfeiler? Auf dem das ganze Gewölbe seiner Gemeinde ruht. So herrlich, wenn man mit seinem kurzen Leben eine Wirkung erzielen kann für die Sache Gottes in dieser Welt. Ein Pfeiler sein. Wir sind es nicht wert. Wir schwachen Leute, erschrickt man, ob das hält. Weil der Herr uns hält, können wir auch Pfeiler sein. Obwohl wir voller Fehler und Mängel sind, wir können Pfeiler sein, wenn der Herr uns da einsetzt und er schreibt seinen Namen, den neuen Namen drauf. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel und werden gebraucht. Jetzt steht noch etwas da. Von der Synagoge Satans. Das lese ich vor, damit es keine Missdeutung gibt, habe ich aber noch nie gemacht. Da steht ein ganz schweres Wort von der Synagoge Satans. Ich kann nicht darüber reden, weil wir als Deutsche große Schuld an der Synagoge haben. Ich rede lieber von der Kirche Satans. Es könnte ja sein, dass unsere Kirche Kirche Satans ist. Meine Kirche, hier, dass wir sind. unser Kreis. Ach Herr, bewahre mich doch davor. Aber das ist hier nicht jetzt erzählt, damit wir über andere richten, dass wir erschrecken. Das ist eines der dunkelsten und unheimlichsten Worte. Schwierigste Aufgabe der Weltmission ist, allen Zeitungsartikeln zum Trotz, das Zeugnis von Jesus, dem Messias, an Israel. Und ich bin froh, dass bei der Jugendkonferenz von Weltmission am 4. Februar, ohne dass wir das gewusst haben, dass es so Trubel gibt, ein Judenchrist aus Jerusalem in einer Halle auf dem Killesberg spricht, Juden von Jesus sagen. Und der Herr sagt, ich habe dir die offene Tür gegeben, dass sie erkennen werden, wer der Heiland Jesus ist. Wir wollen keinen Streit heraufführen, wir bedauern das, wir bedauern auch alle Missverständnisse und so. Ganz schlicht das Zeugnis, und der Herr sagt, da wird die offene Tür auch sein. Und bei vielem anderen, wir haben einen großen Auftrag, das stimmt ja auch. An den gottlosen Menschen unserer Stadt, wir haben eine offene Tür, bei unseren Kindern und Enkeln, bei den Menschen, mit denen wir zusammentreffen. Was muss ich tun? Das Wort bewahren und Jesus nicht verleugnen, nichts sonst, nichts. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Mir ist ganz schwer, dass die Gemeinde von Philadelphia nach ein paar Generationen das verloren hat. Der Sturm des Islam hat es weggefegt. Wie schnell kann das Gericht Gottes auch über unser Europa kommen? Wenn wir nur heute das ergreifen, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wir sind nicht von vorgestern, wir sind Leute von übermorgen. Wir sind schon Leute, die sich freuen an dem neuen Namen vom himmlischen Jerusalem. Und wir freuen uns, wenn wir einmal vor dem Thron Gottes stehen. Jetzt wollen wir heute nur unsere Zeit recht nutzen, dass wir ein Licht und ein Salz sein können von unserem Herrn. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Und jetzt singen wir noch, und zwar von dem Lied 402. Das ist das schöne Paul-Gerhardt-Lied. Sie wissen, dass ich das so liebe. Warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn? 402. Und wir singen es nicht so langsam, nicht so zäh, weil das so eine rhythmische Melodie ist. Die Verse 2 und 3 und dann 5, 6 und 7. 402. und beten. Lieber Herr, das Wunder ist doch, dass du uns trägst mit deiner ewigen Liebe. Du hast uns gerufen, und von uns kann es doch nicht kommen als allein von dir. Und da wollen wir dich jetzt bitten, dass du uns auch nicht nur begleitest, sondern auch erfüllst und deinen Heiligen Geist gibst, wenn wir bei anderen ein Zeugnis von dir und deiner Freude weitergeben wollen. Wenn wir bei Kranken und Gesunden dich bekennen und dich bezeugen, dann wirke du Frucht, die bleibt bis ins ewige Leben. Wir wollen dir danken für alles, was du uns auch geschenkt hast, in der Gemeinde, in all den Gruppen und Kreisen. Bewahre uns allein bei deinem Wort und vergib uns, wo wir immer wieder unsere eigenen Gedanken, auch unsere Zweifel höher stellen als dein Wort. Und gib doch, dass jeder dich erkennt, auch jeder in all den Gottesdiensten, die hier gehalten werden. Aber erbarm dich doch auch deiner Gemeinde, in unserem Land, in unserer Stadt und in aller Welt. Reformiere und erneuere deine Gemeinde immer wieder, dass wir auf diesem einzigen Grund stehen. Und die Erneuerung haben wir selbst wieder nötig. Dass in unserem Leben eine heilige Rangordnung herrscht, dass dein Wort das Wichtigste und das Entscheidende und das Prägende sei. Und so bitten wir dich auch für diese vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit, dass du uns segnest und zum Segen setzt. Dir befehlen wir auch die Kranken an und die Leidenden und die Alten, sei ihnen jetzt ganz besonders nahe mit deinem Frieden. Und wir sind auch mit denen verbunden, die über die Kassetten mitfeiern. Segne sie und mach sie fröhlich in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir den neuen Zettel haben. Da steht jetzt alles drauf. Die Weihnachtstage sind etwas tückisch wegen der Sonntage. Und da ist dann manches anders mit den Gottesdiensten. Das, was dort steht, das gilt. Wenn sich noch was verändert, sagen wir es, aber das, was steht, das bleibt auf jeden Fall so. Diese Gottesdienste finden statt. Es gibt nur noch eine Änderung, das kann ich schon sagen. Wir haben jetzt kurzfristig uns entschlossen, am Silvester, auch am Sonntag, morgen schon auch das Abendmahl am Altar hier anzubieten, weil sonst vielleicht am Abend zu viel wird. Also, dass da zweimal Abendmahl sein wird. Aber das steht nicht so im Notizenzettel, das sage ich dann. Das ist nur Silvester, jetzt bringen Sie es nicht durcheinander. So ganz wichtig, aber dass man es mal gehört hat, wir sagen es ja nochmal am zweiten Feiertag. Die Kinderkirchweihnacht ist am nächsten dritten Advent schon, weil ja der vierte Advent schon der Heilige Abend ist. Nächstes Mal, da freuen wir uns, laden herzlich dazu ein, um 17 Uhr. Dann ist immer wieder schön, wie wir die Arbeit mittragen können und wie Sie da helfen. Es ist schon sehr beeindruckend für uns immer wieder groß, wie auch gerade in den Weihnachtstagen der Blick hinausgeht in diese Gegenden, wo so sehr gelitten wird. Wir haben ja den Kinderarzt Dr. Leikauf nach Mosambik geschickt, in ein Land, das auf der Liste des Bruttosozialeinkommens an der letzten Stelle steht. Und er schreibt in seinem Brief, ich lese Ihnen da ein paar Dinge mal vor, es sei so schwierig, Briefmarken zu bekommen. Er hätte neulich in der Provinzhauptstadt 10 Briefmarken kaufen wollen und das hätte die Hauptpost völlig überfordert. Sie sei nicht in der Lage gewesen und das Porto sei jetzt so hoch, der Porto entspricht zurzeit etwa 1 bis 2 Tageslöhnen eines Arbeiters in unserer Gegend. Das sind 1,50 Mark. Könnt ihr euch vorstellen, mit 1,50 Mark täglich oder weniger eine mehrköpfige Familie zu ernähren? Eine Flasche Öl kostet etwa 3 Mark, 500 Gramm Butter 6,50 Mark. Abgesehen davon, dass man Milch, Fleisch, sämtliche Milchprodukte und vieles andere bei uns überhaupt nicht kaufen kann, so wundert es einen nicht, dass sehr viele Leute hier ausschließlich Maniok essen. Das wächst auf ihren Feldern, wird gestampft und als dicker Brei gekocht. Wir essen ihn manchmal wie Kartoffeln. Obwohl Maniok nicht schlecht schmeckt, enthält es leider nur Kohlehydrate, da die Leute versuchen, alles andere zu Geld zu machen, wie zum Beispiel Obst. Das wenige Gemüse, das hier angebaut wird, Erd- und Kokosnüsse, nehmen sie praktisch kein Eiweiß, kein Fett und keine Vitamine zu sich. Dementsprechend sind besonders die Kinder häufig fehl- und unterernährt. Wenn sie sich dann eine Krankheit zuziehen, besitzen sie keinerlei Abwehrkräfte. Für viele bedeutet das den Tod. Ich bin viel mit den mobilen Kliniken unterwegs, arbeite in den Gesundheitsposten unseres Bereichs. Da kommen oft so viele Leute, dass wir sie gar nicht alle behandeln können. Viele sind stundenlang gelaufen. Das ist ja für 100.000 Leute der einzige Arzt. Und haben noch Stunden gewartet. Es ist ganz erstaunlich, wie gelassen das die Leute hier hinnehmen. Andererseits wird aber oft so geschubst und gedrängelt, dass keiner das Sprechzimmer verlassen oder betreten kann. Oft fallen gleich ein paar Patienten zur Tür herein, wenn diese aufgeht, weil die hinteren so schieben. Er bildet dann jetzt diese Gesundheitshelfer aus, die dann an den entlegenen Plätzen selber die Betreuung der Kranken machen. Vielen Dank, dass Sie diesen Dienst möglich machen. Sie wissen, dass auch unsere Ärzte 1.600 Mark brutto verdienen. Auch wenn sie in Deutschland sind, kriegen sie nicht mehr. Und dass sie dennoch hinausgehen. Und das ist von ihrem Geld möglich, dass wir diesen Gehalt zahlen. Vielen Dank und die Versicherungen, die da nötig sind, auch die Sozialversicherung. Verstorben ist und bestattet worden in der vergangenen Woche Gerhard Schwab, Stitzenburgstraße 5b. Und bei der Bestattung ist über das Wort aus Daniel gepredigt worden, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und nun will der Herr all seine Zusagen auch über ihnen und ihrer kleinen Kraft wahrmachen, auch die, die wir gehört haben von dem Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Der Herr segnet sie und geht mit ihnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.